Liebe Gemeinde, der Text, den wir heute als Predigttext haben, aus Jesaja 60, den wir auch gerade gehört haben, stammt aus einer Zeit, in der es dunkel geworden war über dem Volk Israel, aus der Exilszeit. Das Volk, das berufen war, ein Segen für die anderen Völker zu sein, war unterdrückt. Es hatte keine Heimat mehr. Die Leute, die zu diesem Volk gehörten, waren entmutigt. Ob es überhaupt noch eine Zukunft geben würde? Israels Geschichte schien so ziemlich auf dem Nullpunkt angekommen zu sein. Und nicht nur einmal war Israels Geschichte auf dem Nullpunkt. Es war ja auch in den fast 2000 Jahren, die wir hinter uns haben, jetzt seit Christi Geburt, dass gesagt wurde von Seiten der Kirche, Israel ist nicht mehr Mitspieler im Reich Gottes. Man hatte gedacht, alle Verheißungen, die für dieses Volk gelten, diese Verheißungen würden auf die Kirche übertragen werden müssen und Israel ist außen vor. Bis im letzten Jahrhundert, plötzlich wieder das Volk entstand, wieder das Volk sichtbar geworden ist. So ähnlich war es auch in der babylonischen Gefangenschaft. Es war der Anschein, alles ist zu Ende, alles entmutigt, keine Hoffnung mehr. Und dann trat dieser Prophet auf, von dem wir unseren Text haben, den wir in unserem Wortgebrauch als Deutero-Jesaja, als zweiten Jesaja kennen. Der Jesaja hat ja zur Zeit Hiskias geschrieben, das war vor dem Exil. Dieser Jesaja trat auf in dieser dunklen Zeit und hat das Volk ermutigt und hat denen, die keine Hoffnung mehr hatten, gesagt, macht euch wieder auf, lasst euch erleuchten, ergreift wieder die Hoffnung. Gott steht zu seinem Wort. Gott hält, was er versprochen hat. Es wird sich erfüllen, was Gott gesagt hat, auch wenn alle Umstände, auch wenn alles um euch herum dunkel zu sein scheint, auch wenn ihr keine Hoffnung mehr im Herzen tragt, Gott hält Wort und deswegen lasst euch wieder mit Hoffnung füllen, werdet wieder ermutigt und ergreift wieder die Verheißung, die Gott gegeben hat. Diese Predigt, die Jesaja gehalten hat, war eine Predigt, die nicht unbedingt sofort gezündet hat. Wir wissen, dass etwas später, als dann die Sache daran ging, dass das Volk nach Hause kehren konnte, 539, da herrschte dann der Perserkönig Kyros, der die Babylonier entmachtet und abgelöst hat. Und dieser König hatte dann so die Strategie, Völker wieder, die von den Babyloniern umgesiedelt worden waren, wieder in ihre Heimat zu bringen. Und statt diese Zerstreuung und Auflösung der Völker zu betreiben, wie die Babylonier, hatte Kyros den Plan, die Völker an ihren Platz zu bringen und dann aber auch ein gutes Verhältnis mit ihnen zu haben, ihnen wieder ihre Identität zu geben. Kyros wird deswegen vom Deutero-Jesaja auch als Messias angezeigt. Das ist etwas ganz Eigenartiges, dass ein ausländischer, ein persischer Herrscher von einem Propheten als Gesandter Gottes, als Messias bezeichnet wird. Und dieser Kyros hat dem Volk wieder grünes Licht gegeben und gesagt, ihr bekommt Gelder, ihr bekommt Unterstützung, könnt euren Tempel aufbauen. Und das Merkwürdige, was geschehen war, die Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten. Die Mauer ist gefallen, wenn man so sagen will, aber die Mauer in den Herzen ist nicht so schnell gefallen. Es hat einiges an Überzeugungskraft gekostet, bevor das Volk wieder in Gang kam. Und die Geschichte erzählt, das können wir in den verschiedenen Nehemia-Büchern beispielsweise und Esra lesen, die Geschichte lief nur schwerfällig an und Visionäre mussten sich immer wieder einsetzen dafür, dass es überhaupt zustande kam. Und da fragt man sich manchmal oder fragen, können wir uns fragen, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es mit unserer Hoffnung aus? Eigentlich leben wir hier in einem Land oder unter Umständen, wo uns keine Einschränkungen auferlegt sind. Wir können unseren Glauben frei leben. Wir können unseren Glauben jedem gegenüber vertreten. Wir hätten, und uns geht es so gut, dass andere Menschen in unser Land kommen und Heimat suchen. Und trotzdem stellen wir immer wieder fest, dass sich Resignation und Entmutigung breit machen. Und ich merke das ja auch an mir selber, dass ich nicht jetzt einfach so derjenige bin, der ich gerne sein würde, die hellste Kerze auf der Torte, wie man so sagt, sondern dass ich manchmal auch ein Flackerlicht bin, entmutigt, nicht gerade derjenige, der meint, Glaube und Kirche werden wieder ganz neu aufleben, sondern manchmal auch mit der Frage umgehend, hat es überhaupt einen Sinn? Und da in diese Situation hinein ruft Gott uns auf, mache dich auf, werde Licht. Und wenn wir uns mit dem Licht Gottes konfrontieren lassen, und es geht letztlich darum, in diesem Aufruf nicht, dass wir Licht um uns herstrahlen lassen und uns daran erfreuen, sondern es geht darum, uns für das Licht zu öffnen, unser Leben dem Licht zu öffnen. Und das hat dann verschiedene Konsequenzen, wenn wir uns dem Licht öffnen. Die eine Konsequenz wird sein, und das ist wohl das Erste, Johannes spricht ganz deutlich in seinen Briefen und auch im Evangelium davon, Gott ist Licht. Und im ersten Johannesbrief können wir im ersten Kapitel lesen, wenn das Licht Gottes in uns hineinscheint, dann wird es erstmal uns auch ein Stück weit zum Erschrecken bringen. Ich habe schon einmal gesagt, Martin Luther hat über diese Situation, als er sich im Lichte Gottes sah, als ihm deutlich geworden ist, dass ja, wie er in Gottes Licht aussieht, hat Martin Luther gesagt, ich bin über mein eigenes Herz mehr erschrocken als über den Papst und alle Kardinäle. Das heißt, Gott möchte, dass wir uns seinem Licht öffnen und dass wir ehrlich sind vor uns. Und wenn wir uns selber in seinem Licht sehen, dann werden wir sehen, dass immer wieder Dinge sind, die korrigiert werden müssen. Immer wieder Dinge sind, von denen wir sagen können, wir sind nicht diejenigen, auf denen die Hoffnung der Welt ruhen kann, sondern wir sind selber Menschen, die erlösungsbedürftig sind, selber Menschen, die letztlich auf Gottes Hilfe, auf die Hilfe des Heilandes angewiesen sind. Menschen, die zurechtgebracht werden müssen. Deswegen heißt es auch in diesem Kapitel, in Kapitel 1 des Johannesbriefes, wenn wir sagen, bei uns ist nicht zu korrigieren, ich sage das mal so in eigenen Worten, er sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, das heißt, wenn wir sagen, bei uns ist alles in Ordnung, dann betrügen wir uns selbst. Und das gilt letztlich für jeden Einzelnen von uns. Da ist keiner ausgenommen. Da gilt, was Paulus im Römer 3 sagt, sie sind allzumal Sünder. Das heißt, wir stehen alle in einer Situation, dass wir dem nicht gerecht werden können, was Gott von uns möchte. Dass wir dem nicht gerecht werden können, was Gott mit uns vorhat. Dass wir unserer Berufung nicht gerecht werden können, von uns selber. Und das soll dazu führen, wie der Johannes dann weiter ausführt im ersten Kapitel, wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir das einsehen und zugeben, ich bin unzureichend, ich bin nicht derjenige, der Gottes Sache zu führen vermag. Ich bin nicht derjenige, auf den andere ihre Hoffnung setzen können. Wenn wir das einsehen, und das sagt Paulus da, hier, Johannes, unter dem Stichwort, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und dass er uns zurechtbringt. Wir können das vielleicht im Bild einmal sagen, da ist eine Laterne, die ist jetzt ja oben bei den Kindern, aber so eine Laterne mit kleinen Glasscheiben, und von Natur aus sind wir Menschen so, dass unsere Scheiben völlig verrußt sind. Völlig so, dass wenn das Licht Gottes, wenn Jesus in uns hineinkommt, es kann nicht herausstrahlen, weil unsere Scheiben ist, ja, völlig verrußt sind. Und wenn wir uns, und das ist der erste Schritt, wenn Gottes Licht in uns scheint und uns die Augen über uns selber öffnet, dass wir dann umkehren, dass wir dann bereit sind, uns von ihm korrigieren zu lassen. Und das gilt für jeden Einzelnen, dass wir bereit sind, in uns zu gehen, uns helfen zu lassen. Und dann können wir im Bilde gesprochen sagen, dann werden die Scheiben klar. Dann kann Gottes Licht durch uns scheinen. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann aber auch, erst dann können wir zur Begeisterung kommen. Erst dann, wenn wir uns haben helfen lassen, erst dann, wenn wir das, was uns belastet und beschwert, wegnehmen lassen, erst dann können wir beginnen, uns über die Freude zu freuen, Magdalena hat vorhin gesagt, die nicht von äußeren Umständen bedingt ist, sondern die aus dem Herzen kommt, die darin ihre Freude oder darin ihren Grund hat, dass Jesus Christus in unseren Herzen lebt, als das Licht der Welt. Das ist letztlich die einzige Quelle der Freude, die bleibt, auch wenn die äußeren Umstände nicht mehr wirken oder wenn sie nicht mehr da sind. Letztlich, wenn wir das Licht Gottes in uns leuchten lassen und sehen und mal ehrlich sind, was uns beschwert, dann sagt Gott uns einfach, ladet das bei mir ab. Gebt das doch bei mir ab. Entlastet euch doch und schleppt euch nicht mit euren Lasten ab. Und nur dann, wenn wir dazu in der Lage sind, einmal das, was uns unser Gewissen beschwert, aber auch das, was uns sonst bedrückt, dass wir das in ihn abgeben können und nicht denken, wir sind diejenigen, die alles lösen müssen, erst dann werden wir zu dieser Freude kommen. Die Umstände, das haben die Leute in Babylon erlebt seinerzeit und das können wir auch sehen, die Umstände sind nicht Umstände, über die wir uns freuen können. Und wer in der Welt, wer in den äußerlichen Gegebenheiten die Freude sucht, der wird höchstens eine flackerhafte Freude erleben. Und so geht das Nächste. Das Erste ist praktisch, Gott ist das Licht. Und ihm sich zu öffnen, das ist unsere Berufung. Unser Leben ihm aufzumachen. So heißt es ja in der Offenbarung 3, Vers 15, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand sich mir öffnet, dann werde ich zu ihm eingehen. Und von daher uns dieser Freude, diesem Licht zu öffnen und sein Licht in uns scheinen zu lassen und einzusehen, ich bin es nicht. Ich habe die Leuchtkraft nicht von mir selbst, aber ich stelle mich zur Verfügung. Ich möchte eine Laterne, ein Leuchtkörper sein. Ich möchte für andere Menschen, so kann man sagen, ein Segen sein. So ein kleines Lied aus den USA heißt, This little light of mine, I'm gonna let it shine. Das heißt, mein kleines Licht will ich in der Welt leuchten lassen. Im Wissen, ich bin ein bescheidener Leuchtkörper und dennoch ein Mensch, der, wenn ich denn das Licht in mir leuchten lasse, anderen Hoffnung zu geben vermag. Wenn wir so einen Weihnachtsbaum sehen, der ist ja noch nicht in Betrieb. Ich weiß doch, als damals bei uns Weihnachten, wenn Heiligabend gefeiert wurde, wir standen draußen im Flur und unser Vater ist reingegangen ins Zimmer, das war stockdunkel, Glasscheibe in der Tür, durch die man nicht sehen konnte, so eine gerippelte Scheibe. Und dann sahen wir, dass nach und nach ein Licht nach dem anderen anging. Und zum Schluss, das erste Licht, da war es noch alles dunkel. Die nächsten Lichter, dann wurde es langsam hell. Und zum Schluss erstrahlte die ganze Sache und das Glas begann richtig zu leuchten. Und wir wussten, gleich geht die Tür auf, jetzt ist es soweit. Mit großer Erwartung sind wir dann ins Zimmer geströmt. Es ist wichtig, dass wir uns vom Licht Gottes erleuchten lassen. Und ich selber oder wir selber, jeder einzelne von uns mag eine Funzel sein. Aber wenn wir Gottes Licht, wenn jeder Einzelne Gottes Licht reflektiert, dann werden wir als Gemeinde leuchten können. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder Einzelne zu Weihnachten diese Botschaft zur Kenntnis nimmt. Es ist darauf angelegt, dass ich es ganz persönlich für mich annehme, dass ich mich erleuchten lasse. Und wenn ich nicht zur Freude komme, wenn ich nicht Hoffnung schöpfe, kann ich auch nicht erwarten, dass ich anderen Hoffnung weitergeben kann. Eine Kanne, die leer ist, wird nichts ausschenken können. Das heißt, wenn ich selber nicht diese Hoffnung ergriffen habe, dann werde ich sie anderen auch nicht weitergeben können. Und deswegen das Erste, sich diesem Licht zu öffnen, mache dich auf, werde Licht. Das heißt, schöpfe wieder Hoffnung. Wie kann man das ganz praktisch machen? Das heißt, dass wir in die Stille gehen, dass wir im Gottes Wort lesen, dass wir uns in Gemeinschaft begeben, miteinander austauschen oder dass wir einander Gutes tun. Ich fand es eben ganz toll, Christoph, wie du nach vorne gekommen bist und Ursel mal so eine Rückmeldung gegeben hast, dass wir einander vielleicht, kann für uns auch ein Gedankenanschluss sein, dass wir einander immer wieder auch mal sagen, das ist toll, das hast du toll gemacht, einander auch mal so etwas sagen. Und das fand ich deswegen auch, das kann für uns alle doch ein wichtiger und wertvoller Anstoß sein, denn es reicht sicherlich nicht, dass jeder sich selber bemüht zu leuchten. Wir sollten eigentlich auch einander helfen, leuchten zu können. Und vielleicht ist das der Weg, dass wir auch andere immer wieder auch ermutigen, gerade diejenigen, die bedrückt sind. Und ich merke selber, wie wichtig das ist, wenn man von anderen auch ein ermutigendes Zeichen bekommt und etwas, wo jemand vielleicht meint, das wird überhaupt nicht wahrgenommen, dass man ihnen das mal zurückmeldet. Also mache dich auf, werde Licht, das heißt, schöpfe neue Hoffnung und ergreife wieder das Wort Gottes. Nimm es für dich ernst und sei dir gewiss, Gott erfüllt seine Verheißung, auch in deinem Leben. Auch wenn die Umstände anders aussehen. Und dann kommen wir zum nächsten Vers. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Wenn wir uns in unserer Welt umschauen, wenn ich die Nachrichten sehe, wenn wir aber nicht nur jetzt vielleicht die Nachrichten in unserer Welt anschauen, die sowieso so aussehen, dass die Hoffnung, finde ich, relativ runtergefahren ist. Und wenn die Kinder uns heute sagen, unsere Umwelt oder das Klima geht allmählich kaputt, dann ist es ja nur eine kleine Facette von ganz vielen, von einem großen Strauß an Problemen, dem wir gegenüberstehen. Wir leben in einer Welt, die die Orientierung an Werten verloren hat. Wir leben in einer Welt, die wir, und da möchte ich einfach auch wir sagen, Tag für Tag kaputt machen durch unser Verhalten. Wir leben in einer Welt, die von Ungerechtigkeit geprägt ist. In einer Welt, in der wir, die es uns gut geht, letztlich auf Kosten anderer leben, auf Kosten von Menschen in Ländern der sogenannten Dritten Welt. Wir leben in einer Welt, in der Menschen einander foltern und töten. In einer Welt, in der Menschen rücksichtslos sind gegeneinander. Und diese Dunkelheit, die uns vor Augen steht, wenn wir in die Nachrichten schauen, wenn wir sehen, was in unserer Welt los ist, wenn zum Beispiel in China Wenn man sagt, ihr begeht Menschenrechtsverletzungen, dann wird gleich mit Sanktionen gedroht oder es wird, man möchte sich nicht die Wahrheit sagen lassen. Völkermord beispielsweise, dass ein Völkermord in der Türkei geschehen ist, auch das, wenn man das nur erwähnt, dann hat man sofort Hassbotschaften zu erwarten. Also man kann letztlich, die Welt und die Völker sind nicht bereit. Wir haben vorhin gesagt, es ist wichtig, dass man bereit ist, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Aber es ist ganz viel, dass man überhaupt nicht in der Welt ansprechen darf. Finsternis ist da und ich denke, für unsere Menschheit würde ich sagen, rein äußerlich betrachtet, relativ oder gar keine Hoffnung. Oder relativ wenige. Und dann, angesichts dieser Sache, können wir noch erleben, dass auch diese Finsternis ja auch auf die Kirche übergreift. Gerade wenn wir Orientierungslosigkeit uns einmal rauspicken als ein Merkmal dieser Finsternis, dann erinnere ich nur, wir haben vom runden Tisch gehört, dass auch hier bei uns in der Kirche etliches ins Schwimmen gekommen ist. Dass auch die Kirche innerhalb dieser Orientierungslosigkeit ganz großen Zerreißproben ausgesetzt ist. Und man kann sagen, nicht unsere Gemeinde alleine, sondern die Kirche insgesamt befindet sich momentan in schwerer See. Und manchmal kann man fürchten, wenn man unseren Bischof hört, man kann auch fürchten, dass diese schwere See die Kirche richtig zerbrechen kann. Also es ist alles andere, und wenn wir dann wieder bedenken, wo dieser Text entstanden ist, es ist alles andere als eine rosige Situation, auch wenn es uns wirtschaftlich gesehen gut geht. Aber es ist alles andere als eine rosige Situation, in der wir heutzutage leben. Und von daher noch einmal dieser Blick zurück auf den ersten Vers, wenn das Licht nicht eine andere Quelle für uns hat, als das, was uns vor Augen ist, wenn wir nicht eine andere Hoffnung haben, als auf unsere Politiker und auf das, was unsere Welt uns oder unsere Umgebung uns zu bieten haben, dann würde ich sagen, dann haben wir keine große Hoffnung oder vielleicht überhaupt keine Hoffnung. Aber dennoch haben wir diesen Auftrag, in der Finsternis unserer Welt als Lichter zu scheinen. Das schreibt Paulus im Philipperbrief, schreibt er, ihr scheint oder ihr sollt in dieser Welt als Lichter scheinen. Dennoch haben wir den Auftrag und die Berufung, an unserer Hoffnung festzuhalten. Und die Erfahrung, die wir machen werden, einerseits ist dann das, was im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 5 steht. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das ist die Erfahrung, die Jesus gemacht hat, als er mit seiner Botschaft kam. Immer wieder, also das war ja auch so ein Auf und Ab, immer wieder Menschen, denen er helfen konnte, Menschen, die begeistert waren, und dann aber auch Menschen, die ihn haben sitzen lassen bis zum Kreuz. Enttäuscht und eine Enttäuschung. Auch das, ein Auf und Ab. Und auch das werden wir erleben, dass man das Licht in dieser Welt strahlen lässt, hat leider nicht unbedingt die Auswirkung, dass das Licht immer heller wird in der Welt, sondern dass wir manchmal den Eindruck haben, was die Kirche steht auf verlorenen Posten. Ich habe jetzt gerade letzt gehört, im Deutschlandfunk kam das über Religion und Gesellschaft, dass der Papst gesagt hat, ich lege sonst nicht so viel Wert drauf, was er sagt, aber er hat jedenfalls gesagt, die Kirche ist nur noch ein Mitspieler im Konzert der Religionen. Eine Stimme unter vielen. Und ja, damit müssen wir uns dann halt abfinden. Natürlich hat er ein Stück weit insofern recht, dass wir nicht sagen können, er sagte halt, wir sind in keiner christlichen Gesellschaft mehr. Als Kirche sind wir schon eine Minderheit Und wir können nicht einfach davon ausgehen, wir sagen etwas und die anderen finden das plausibel, sondern wir leben in einem Konzert der unterschiedlichen Religionen und dennoch ändert das nichts an unserer Berufung, dass wir aufgerufen sind, Gottes Licht in dieser Welt zu repräsentieren und Menschen auf Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben hinzuweisen, der das Licht der Welt ist. Wenn wir diesen Vers 2 noch einmal betrachten, diese aussichtslose und dunkle Situation unserer Welt, dann können wir uns den Nachsatz, der dann kommt, noch wieder vor Augen halten. Über dir geht der Herr auf. Du bist dennoch bei ihm geborgen, so wie es auch heißt, der Psalm 27, dort heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Das Wichtige ist, dass wir auch in einer Situation, in der wir als Kirche nicht im gesellschaftlichen Großklang als harmonisches Stück mitklingen, sondern manchmal auch ein Stück sind, das Disharmonie in diese Welt bringen kann. Wichtig ist, dass wir uns an den halten, der das Licht der Welt ist und dass wir ihn in uns leuchten lassen als das Licht unserer Hoffnung. Und dann kommt der dritte Vers und das ist ein Vers, der den damaligen Exilanten gegeben ist, denen, die in Babylon lebten, der für uns lebt und der für uns gegeben ist und der auch noch nicht erfüllt ist. Dieser Vers heißt, die Völker, die Heiden werden herzulaufen und sie werden von deinem Licht angezogen werden. Hier ist das Licht, das Gott verheißen hat, als das Mittel doch angedeutet, dass die Hoffnung für die Welt ist. Und wenn wir uns vorstellen, wir selber wir haben ja gerade gesagt, wir leben in einer Situation, in der wir merken, unser Licht richtet so gut wie gar nichts aus. So ähnlich wie Jesus in dieser Welt. Zum Schluss am Kreuz, ganz verlassen von allen, unser Licht scheint manchmal vergeblich zu sein. Und dennoch diese große Verheißung, die im Vers 3 ist, die Völker werden zu dir ziehen, sie werden zu deinem Licht kommen. Diese große Verheißung bleibt bestehen. Und wenn wir am Anfang gesagt haben, Gottes Wort fällt nicht dahin, dann können wir auch sagen, Gott hat noch eine Hoffnung, auch für die Menschen, die in der Finsternis leben. Gott hat noch eine Hoffnung für diese Welt und sein Licht wird noch einmal hell erstrahlen. Damit wird sicherlich, wenn wir das heilsgeschichtlich sehen, wird sicherlich der Gedanke sein, der noch aussteht, dass Israel wieder, dass sie ihren Messias finden in Jesus und dass von Jerusalem das Heil ausstrahlt. Das ist der große Gedanke, der dahinter steht. Aber es ist auch dieser Gedanke, dass wir angesichts der Dunkelheit nicht die Hoffnung verlieren sollen, weil die Dunkelheit den Sieg nicht behalten wird, sondern Gott wird sich durchsetzen in dieser Welt. Gott wird das letzte Wort behalten, auch wenn wir andere Erfahrungen machen, auch dann, wenn wir meinen, im Konzert der verschiedenen Religionen sind wir nur ein kleiner Spieler, der wenig Beachtung findet. Gott wird letztlich sich durchsetzen. Und deswegen vielleicht unsere Funktion als Gemeinde, und damit meine ich jetzt nicht unsere bescheidene Edewächtergemeinde, sondern als Kirche generell, als die, die Jesus angehören, kann die vielleicht sein. Und so wird es auch immer wieder mal dargestellt, dass wir wie der Morgenstern, das ist ja die Venus, wie der Morgenstern, der den frühen Tag ankündet, der Morgenstern, also die Venus ist ja nicht wie ein Stern, dass sie Leuchtkraft in sich selber hätte, sondern die Venus ist einfach ein Planet, ein Klumpen, der angestrahlt werden muss, um zu leuchten. Und die Venus, wenn sie am Morgenhimmel erscheint, Sie wird auch Phosphorus, also der Lichtträger genannt im Griechischen. Die Venus, wenn sie morgens erscheint, dann strahlt sie schon etwas von dem Licht in die Dunkelheit, von dem Licht, das erwartet wird. Und ich hatte schon einmal dieses Beispiel gebracht und ich denke, das ist für mich auch so ein Bild, wie wir uns vielleicht als Gemeinde begreifen können. Damals hatte ich immer wieder durch ein Teleskop ganze Nächte lang den Himmel beobachtet und dann habe ich den Mond gesehen, eine schmale Sichel, und auf dem Mond sah ich einen hellen Punkt. Und diesen hellen Punkt habe ich beobachtet und hatte immer gedacht, dieses islamische Zeichen, da ist ja der Stern im Halbmond drin, ist eigentlich blödsinnig, weil der Mond ja nicht durchsichtig ist. Und der Halbmond ist ja nicht, dass der abgeschnitten wird, sondern ein Stern auf dem Mond kann eigentlich nicht möglich sein, weil zwischen Mond und Erde auch kein Stern unterwegs ist, beziehungsweise steht. Passt da gar nicht rein. Aber davon ganz abgesehen, ich habe diesen Stern gesehen und dachte, was kann das denn sein? Tag für Tag beobachtet und sagt, dass das Licht immer näher an diesen Stern, an den vermeintlichen Stern rankam, bis es zum Schluss ihn verschluckt hat. Und dann wurde mir so nach und nach durch Nachdenken bewusst, es wird eine Bergspitze gewesen sein. Eine Bergspitze auf dem Mond. Und wenn wir mal in den Bergen unterwegs sind, dann sehen wir, dass die Bergspitzen das Erste sind, was erleuchtet wird. Und das ist unsere Berufung. Wir sollen in unserer dunklen Welt vielleicht so ein heller Punkt sein, wie der Morgenstern oder so eine Bergspitze, ein heller Punkt, die schon ein Stück weit von dem Licht widerspiegelt. In ganz bescheidener Weise, nicht unbedingt so, dass alle sagen, also alle mit offenem Mund stehen bleiben, aber in bescheidener Weise etwas widerspiegelt von der Verheißung und von dem Tag, den Gott dieser Welt gegeben hat oder den Gott dieser Welt schenken wird. Der Anbruch, dass Jesus wiederkommt, das soll sich in uns schon ein Stück weit spiegeln. Und diese Hoffnung festzuhalten, das habe ich ja anfangs gesagt, angesichts des Alltags, angesichts der Dinge, die uns niederdrücken, die uns zu schaffen machen. Und das sind nicht unbedingt nur äußere Umstände. Ich merke das auch an mir. Das ist man ja auch selber. Mutlos, hoffnungslos, traurig manchmal. Aber dieses Licht immer wieder neu in sich hineinzulassen und dieses Licht in diese Welt zu strahlen, angesichts der Hoffnungslosigkeit dieser Welt, das ist unsere Berufung. Und daran sollten wir festhalten. Und selber dürfen wir dann wissen, das sagt Paulus dann auch, im 1. Thessalonicher 5, Vers 5 können wir lesen, ihr seid Kinder des Tages, ihr gehört schon zu diesem Licht, wenn ihr euch von diesem Licht ergreifen lasst. Und deswegen möchte ich uns alle ermutigen, da wo wir niedergeschlagen sind, wo wir vielleicht bekümmert sind, und ich weiß, dass es viele Bedrücktheit und Sorgen unter uns gibt, mache dich auf und werde Licht. Ergreife wieder das Licht. Letztlich schau auf Christus und weg von dir. Dreh dich nicht um deine eigenen Dinge, damit wirst du nicht zu Rande kommen, sondern wende dich dem Licht zu und dann wird es in dir erstrahlen. Amen.